Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg. Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat September 2011 publizierte Rede wurde von Professor Dr. Otto Stegmüller zum Thema Frömmigkeit des Islam, Sufismus, am 6. Juni 1959 auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg über Christentum und Islam in Neckargemünd gehalten. In der Ankündigung der Tagung heißt es, Zitat, das Interesse am Islam ist heute mehr denn je der Behaglichkeit des Theoretischen entrückt. Es ist zur politischen Notwendigkeit geworden, angesichts des Spieles der Kräfte auf unserem Erdball. Das zahlenmäßige Wachstum des Islam, sein Bündnis mit dem Nationalismus in Asien und Afrika, seine Stellung zum Kommunismus, seine Einfügung in die Welt technischer Zivilisation, sein Verhältnis zu den christlichen Gemeinschaften und Institutionen innerhalb oder am Rande des Raumes seiner Ausbreitung, dies alles muss jeden beschäftigen, der die Zeit ernst nimmt, in welcher er lebt. Es wäre indessen gefährlich, bei solchem Interesse an der äußeren Position des Islam stehen zu bleiben. Wir schreiten zu auf eine Welt. Und in ihr ist der Islam nicht nur Machtfaktor, sondern auch Partner des Gespräches, in dem sich das innere Antlitz dieser Welt entscheidet. Wir sind als Christen nicht nur gerufen, modern zu sein, unseren Glauben zu übersetzen in die neue Sprache der neuen Zeit. Wir sind gerufen vor allem, uns selbst und das Evangelium selbst zu verstehen aber auch die anderen in ihrer Nähe und Ferne zu ihm. Deshalb geht es bei der Besinnung über Christentum und Islam vor allem darum, der geistigen Kontur und dem religiösen Gehalt des Islam deutlicher zu begegnen. Zitat Ende. Die vor nunmehr einem halben Jahrhundert gehaltene Rede greift ein heute nicht minder aktuelles Thema auf und mag zum Nachdenken anregen. Die Rede Stegmüllers steht somit in Verbindung mit den Reden des Monats Juli, Steger zum Problem religiöser Sprache, und August, Xiao, Ostasien in der Begegnung mit dem Christentum.
Meine Damen und Herren, zunächst muss ich Sie, glaube ich, ein bisschen enttäuschen. Denn was versprochen worden ist, kann ich nicht gut halten. So eine Art Sonntagsbetrachtung, etwa vom Koran oder einem anderen religiösen Text des Islams aus, das möchte ich nicht machen. Und zwar aus dem einen Grunde, weil mir der Stoff für morgen jetzt schon ein bisschen über den Kopf wächst. Und so begehe ich hier einen Fehler und nehme ein bisschen etwas voraus. Was allerdings also logisch besser ans Ende morgen passen würde. Ich werde aber trotzdem etwas jetzt schon über islamische Frömmigkeit sagen, nicht über einzelne Übungen. Meine Damen und Herren, Sie alle kennen das Wort Sufi, Sufismus. Und da möchte ich Ihnen heute Abend eine Erklärung mit ein paar Beispielen geben, was mit dieser Bewegung des Sufismus gemeint ist, was drin steckt. Und vielleicht kommt dabei doch eine religiöse Betrachtung für uns selbst heraus. Frömmigkeit im Islam ist, sehr kurz gesagt, absoluter Gehorsam gegenüber dem absoluten Gott. Sich äußernd in ein paar Pflichterfüllungen und damit ist alles gegeben. Nehmen Sie dieses Wort, das ich da gesagt habe, Gehorsam nicht so leicht. Nicht wahr? Auch wir gehorchen Gott. Im Islam ist damit noch etwas anderes gemeint. Wie steht der Mensch zu Gott? Ich habe in meinem ersten Vortrag gesagt, Gott ist der absolute Herr. Und der Mensch hat nur zu gehorchen. Und hat dabei ein paar Pflichten zu erfüllen, deren Erfüllung beim Gericht ins Gewicht fällt, aber ihm ja keine Garantie gibt, dass er dadurch gerettet, erlöst sei.
denn Allah braucht diese Werke gar nicht zu berücksichtigen. Noch einmal, die zur Linken, was kümmert's mich, die zur Rechten, was kümmert's mich? Kümmert mich gar nicht, was sie getan haben. Man kann nur so sagen, wer nicht glaubt und die paar Pflichten erfüllt, der ist sicher verloren. Das ist doch eine eigenartige Religion. Ganz bestimmt ein eigenartiger Religionstyp, der dem Judentum näher steht wie dem Christentum, aber auch vom Judentum verschieden. Was uns so geläufig ist, die Verbindung mit Gott, das fehlt im orthodoxen Islam absolut. Lassen Sie mich zur Verdeutlichung ein Beispiel aus dem christlichen Bereich nehmen. Sehen Sie, Augustinus war zuerst Manichäer. Nach der Lehre des Manichäismus ist der Mensch vom Teufel erschaffen. Er hat Gott zu gehorchen und mir nicht. Augustinus hat mit dieser Auffassung bis an sein Lebensende gerungen. Und das Christentum war ihm dann eine Erlösung, bloß das Wie, das hat ihn immer wieder gequält. Und da hat er erkannt, Gott ist der Schöpfer von allem. Und Gott wirkt in mir durch seinen Sohn. Und durch den Sohn bin ich mit Gott verbunden. Das war eines der größten Erlebnisse für Augustin. Stehst nicht verloren. Verdammt in dieser Welt, bist mit Gott verbunden. Da folgen ja jene berühmten Worte. Im 11. Buch, im 9. Kapitel steht das, in den Bekenntnissen, et in horresco, et in ardesco. Und ich schrecke zurück und ich entbrenne zurück. In horresco, in vantum sum dissimilis, insofern ich ihm ganz unähnlich bin. Insofern er der Herr ist und der Heilige ist. Und was bin ich? In der äußersten Ferne. Und trotzdem, et in ardesco, ich komme nicht los von ihm. Ich entbrenne zu ihm hin. Im Quantum zum Sinn. Soweit doch eine Ähnlichkeit besteht. Und wir haben die Kirchenväter das sagen, autu genos es men. Wir sind ein Geschlecht, Gott und ich. Wie Vater und Kind blutsverwandt sind, so bin ich mit Gott verbunden. Ganz wichtig, das ist die Macht, die Gott mich schaffen ließ. Und welches ist die Macht, die mich hinaufträgt zu Gott? Und sehen Sie diese Gefühle und diese Grundgedanken gehören zu allem Religiösen. Dass man den unheimlichen Abstand spürt, er ist wahrhaftig der Herr. Ich bin der Herr, dein Gott. Wir haben auch die 10 Gebote Gottes gelernt. Und da steht halt so verloren darüber, ich bin der Herr, dein Gott. Nach unserer Meinung. Und das ist das wichtigste Sätzchen von allen 10 Geboten. Das andere sind nur Ausstrahlungen, die einzelnen Gebote. Dass man die spürt, er ist der Herr, der ganz andere, der Übermächtige. Und aber dass man doch sieht und erkennt und im tiefsten Herzen spürt, ich komme nicht los von ihm. Und durch die Liebe komme ich, ja wie weit, zu ihm, in seine Nähe. in ihn hinein, das sind dann andere Fragen. Die Grundverschiebung ist diese religiöse Haltung, von der es ist. Da ist Allah wohl der absolute Herr in einer Größe gesehen, die einem tatsächlich erschaudern machen kann. Ja, und der Mensch. Ist das Objekt seiner Willkür mehr? Und sehen Sie, das ist einer der schwachen Punkte im Islam. Einer der schwachen Punkte, an dem der Islam durch die ganze Zeit seiner Geschichte krankt. Das hält der Mensch nicht aus. Nur einem solchen absoluten Despoten gegenüber zu stehen und ausgeliefert zu sein. Wieso es zu dieser Gottesvorstellung kommt, das kann man sich einigermaßen erklären, aber wir wollen darauf jetzt verzichten. Aber das Menschenherz hält das nicht aus. Warum soll ich diese Pflichten erfüllen? Und warum schickt Allah mir gerade Armut, Not, allein sein, Verzweiflung? Was soll das für einen Sinn haben? Nur, dass ich pariere, dass ich in seiner Hand ein Spielzeug bin. Woran steht das? Der Mensch muss sein in der Hand Allahs, wie der tote Leib des Menschen in der Hand des Anatomen. Vielleicht haben manche, meine Damen und Herren, jetzt Reminiszenzen. Dieses Diktum, das entwickelt sich ja bis zum Erkennen Sie. Und die Vermittlungsstelle, wie dieses Diktum Mohammeds ins abendländische Denken kommt, das sind doch die bekannt ist. Das ist kein anderer Ignatius von Loyola. Aber das verhindert mir die Religion, lebendige Religion. Und sehen Sie, da muss sich der Mensch irgendeinen Ausweg schaffen. Es gibt eine ganz parallele Entwicklung im frühen Buddhismus. Von einem solchen nüchternen Ideal und von einem so nüchternen Gott wie im Islam kann das Menschenherz nicht leben. Und so finden wir auch früh im Islam Männer, übrigens auch Frauen, die von der Liebe Gottes sprechen. Noch einmal, der orthodoxe Islam kennt Anbetung des unzugänglichen Gottes, aber keine Liebe. Weder Liebe Gottes zu den Menschen, noch viel weniger Liebe des Menschen zu Gott, der hat zu Pflicht zu erfüllen, sonst nichts. Das ist eine mystische Bewegung. Nun, zunächst waren es wohl Einzelne nur, die hier einen anderen Weg suchten. Übrigens notgedrungen suchten, denn diese Religion, wie sie der Koran vorschreibt, die führt rasch eigentlich zur Veräußerlichung, zum Formalismus. Wo die Religion mehr oder weniger nur noch Ethik führt und sonst. Insofern waren diese Leute gezwungen, eine Neubelebung, eine Vertiefung zu suchen. Und das sind die Männer und Frauen, die wir Sufis nennen. Suf ist die Wolle, die weiße Wolle. Und dass die Sufis, das sind die Männer, die sich in weiße Wolle kleiden, sagen sie, Einsiedler, Mönche, Bettler. Es sind halt die Sufis. Im Anfang wird es wohl so gewesen sein, dass sich nur Einzelne zusammengeschlossen haben, um einander zu stützen, um eine gemeinsame Lebensregel zu finden. Man darf hier nicht gleich an Kloster denken. Es war doch mehr das Verhältnis Lehrer-Schüler. Oder im Meister, wenn wir jetzt an buddhistische Begriffe denken, Meister und Bhikkhu, Bhikkhuni, also Mönche, Nonnen. So übersetzen wir abendländisch. Nicht? Aber es ist nicht ein Kloster. Hat Mohammed ein Klosterleben, Klosterverband, Klosterideal gekannt? Ja. Eben in dem, nee, Mohammed selber wahrscheinlich nicht. Aber der frühe Islam ganz bestimmt, es lässt sich nachweisen, dass der Islam auf seinem Eroberungszug die christlichen Klöster geschont hat und allerhand aus ihrer Lebensweise übernommen hat. Aber im Islam werden das nicht eigentlich Orden und Klöster, sondern Bruderschaften. Das ist etwas anderes. Nun, aus diesen kleinen Gemeinschaften haben sich eben Schulen entwickelt, die aufzuzählen jetzt über den Rahmen des Möglichen geht. Sehen wir nur auf das Hauptproblem, die Liebe zu Gott. Ja, Sie können sich denken, dass der orthodoxe Islam eine solche Lehre nicht gern gesehen hat. Da wird sein Ideal vom strengen Monotheismus verdorben. Dann sehen Sie, da haben wir eine Erscheinung in der Entwicklung des Islam, die es in jeder lebendigen Religion natürlich in verschiedenen Formen und Graden gibt. Es müssen immer wieder Männer aufstehen wie ein Franziskus. Oder sagen wir auch wie ein Vinzenz von Paul. Die vertiefend wirken. Die einfach wieder ein lebendiges Christentum vorleben. Und über solchen Gestalten hinaus muss es noch andere geben, die auch ihren Christentum Mystiker werden. Und sagen Sie mir, welche Religion, offizielle Religion, sieht die Mystiker gern? Nicht, weil die nun gleich außergewöhnliche Ansprüche hätten, aber das liegt halt in der Sache selbst, dass dieses Vertiefen, diese Annäherung an Gott, durch die Liebe manches Alltägliche fragwürdig, sage ich einmal, vielleicht auch ablehnt. Ein ganz nüchternes christliches Beispiel. Da kommt so ein Anfänger zu einem der Wüstenväter in Ägypten. Und klagt dem alten Abba so und so, es fällt mir doch so schwer zu beten. Sagt der alte Mann, ach, du brauchst gar nicht den ganzen Tag beten. Sprich ein Vater unser am Morgen und eins am Mittag und eins am Abend. Nach ein paar Wochen kommt er wieder, ich hab's probiert. Es geht nicht. Aber nun können Sie sich die Weiterentwicklung denken, sprich nur eins am Morgen und eins am Abend. Auch das kann ich nicht andenken. Ja, dann lass es doch sein. Wenn du nur im Herzen mit Gott verbunden bist und für ihn lebst, lass doch das sein. Sagen Sie das heute mal auf der Kanzel als Regel? Da reicht der kleine Kirchenband immer aus. Ja, nun sehen Sie, für einen, der in Gott lebt, da mag das ganz gut richtig sein, dass er das mündliche Gebet und die bestimmte Gebetsstunde gar nicht mehr braucht. Wird sie im Durchschnitt zwar doch noch brauchen, glaube ich. Aber wir gewöhnlichen Sterblichen, wir brauchen halt bestimmte Anlässe und bestimmte Formen. Ich wollte Ihnen damit nur so andeuten, wie Ihnen so eine Lebensform destruktiv wirken kann. In der Gemeinde zum Beispiel. Wie eben so ein Mystiker, ob der nun Christ oder Moslem oder Buddhist ist, wie der eben das geregelte Leben stört. Diese Erscheinung hat eben dazu geführt, dass man die Mystiker nicht nur schief angesehen hat, sondern auch verfolgt hat. Ich will Ihnen aber ein Beispiel vorlesen. Nur als Beispiel, ich lege nicht einmal besonderen Wert auf den Text. Eine Predigt des Aschgari, eines dieser Mystiker des Islam. Und zwar an die frommen Moslem gerichtet. Kannst du nicht schwimmen, tauchergleich, im Meer von reinen Sinnen, im Ozean der Liebe nicht, so heb dich Pfaff von hinnen. All deine vielen Pflichten nützen dein nichts. Willst auf dein Muggertum du stolz gebläht umher dich treiben, so wirst du bald ganz ahnungslos dem Teufel dich verschreiben. Hast du das hehre Gotteswort durch Deuteln ganz verdorben, so bist du tausend Tode schon vor deinem Tod gestorben. Ich will ein Stück abkürzen, um Zeit zu gewinnen. Denkst du mit deiner Schulweisheit den Sündenpfad zu meiden, du findest nie den Weg zu ihm. Du musst, o Pfaffe, scheiden. Verschmähst du den Liebestrank aus Gottes Hand im Becher, was er dir gibt in der Liebe, es sei ein Liebes- oder Leides, verschmähst du diesen Becher, so wirst in beiden Welten du kein Gott berauschter sicher. Infolge dieser Verfolgungen, zum Teil recht grausamen, blutigen Verfolgungen, gewöhnen sich diese mystischen Dichter eine verhüllte Sprache an. Manchmal so verhüllt, dass man schwer feststellen kann, was eigentlich gemeint ist. Sie können solche Dinge, Sie haben Verse von Hafiz gelesen, wo der Wein in allen Farben geschildert wird. Ja, der Hafiz war kein Säufer, absolut nicht, sondern weil es gefährlich war, direkt diese Gotteseinigung in der Liebe zu schildern, haben diese Dichter solche Bilder gelegt. Kannst du nicht in dich selbst gekehrt der Torheitsschleier heben, so wirst du nie vom Staube frei, der klebt am irdischen Leben. Führt Liebe dir den Schläger nicht im Polospiel der Seelen, auf jenem Platz der inneren Pein, du musst die Kugel fehlen. Ja, sind sie. Die ganze äußere Pflichterfüllung nützt dir gar nichts. Ja, sehen Sie, das gilt für einen Mystiker, für einen Tiefrommel, der Gott nahe gekommen ist. Aber es gilt nicht für den Durchschnitt. Insofern haben diese Mystiker Unrecht. Es geht ja jetzt nicht an, dass ich Parallelen aus der Geschichte der Frömmigkeit, der katholischen Kirche meinetwegen hier anführe. So viel Zeit haben wir nicht. Man kann also recht gut verstehen, warum der orthodoxe Islam sich dagegen gewehrt hat. Und doch ist die Bewegung der Sufis nie mehr ausgestorben. Das ist gleichsam das ewige Licht im ganzen Islam, der immer wieder die Frömmigkeit lebendig gemacht hat und nur einen kleinen Teil erfasst. Sicher. Und auch zu großen Irrungen geführt hat, ganz bestimmt. Und trotzdem, so eine Bewegung muss es geben, wenn die Religion nicht versanden soll. Wenn die Liebe Gottes nicht ersterben soll, sondern lebendig bleiben soll. Ich gebe Ihnen keine Geschichte des Sufitums. Ich habe Ihnen ungefähr gesagt, was die Leute wollen. Und welch eine große Aufgabe und eine große Rolle sie dabei haben. Und diese Rolle, die muss man wirklich achten. Sind sie bei uns? Im Christentum ist das alles doch viel, viel einfacher durch das Beispiel Jesu. Die Liebe zum Vater, die ihn trägt, die ihn auf den Kreuzweg bis auf den Kalvarienberg hinaufführt. Ja, nun, das ist das unerschöpfliche Vorbild für den Christen. All das fehlt im Islam. Ja, es fehlt nicht nur, sondern es ist verdächtig. Es wird als Häresie, als unreligiös angesehen. Und es hat jahrhundertelange Kämpfe gebraucht, bis diese Bewegung in einer bestimmten Form anerkannt worden ist. Das hat erst Ghazali, Al-Ghazal, fertiggebracht, der 1111 gestorben ist. Der ja auch seine Irrwege gegangen ist. Irrwege, die so verblüffend an die Wege Augustin bis zum heiligen Augustin erinnern. Man kann ganze Partien aus der Munkis, der Bekehrungsschrift des Ghazali, neben die Bekenntnisse Augustins stellen, fast wörtlich, obwohl die beiden einander natürlich nicht gekannt haben. Also Augustin lebt ja viel früher und Ghazali hat Augustin bestimmt nicht gekannt. Die Unterschiede, die brauchen uns jetzt nicht berühren. Im Grunde ist es eben so, dass Augustin Gott findet. In einem unendlich langen, mühsamen Ringen. Gott findet, und zwar in einer unmittelbaren Nähe und von der Liebe Gottes getragen ist, während Ghazali über allerhand Irrwege die Nichtigkeit dieser Philosophie und mancher religiösen Übungen erkennt und im Grunde nur sich selbst findet. Aber immerhin, er hat es verstanden, in dem Sufismus eine Stellung, eine Anerkennung zu verschaffen. Und seit Ghazali gibt es auch Lehrstühle an islamischen Universitäten für Tasawuf, für die Mystik. Das alles ist ja jetzt irgendwo Theorie. Ich möchte Ihnen nur jetzt ein paar Kleinigkeiten aus dem Leben eines einzigen dieser Sufis nennen. Ich meine den Halatsch. Auch der hat lange Wege hinter sich, bis er zur mystischen Gottesliebe kommt. Halatsch ist ein Mann von an der Grenze von Turkestan ist er daheim. Er lebte zunächst zurückgezogen. Als Frommer ist er Muslim. Er ging bei sufischen Meistern, sage ich, in die Schule. Aber eines Tages hat er mit denen gebrochen, die können mir nicht helfen. Und dann geht er auf Reisen und predigt Askese und Mystik. Und so durchzieht er Khorasan, Fars, Indien, Turkestan, kommt dann schließlich über Mekka nach Bagdad, wo sich ein großer Schülerkreis um ihn sammelt. Soweit wäre ja die Geschichte ganz nett. Aber nun kommt eben der Widerstand aus verschiedenen Gründen, nicht nur aus theologischen Gründen. Im Übrigen ist Halatsch eine Persönlichkeit, die sehr verschieden beurteilt wird, sowohl im Islam wie in abendländischer Wissenschaft. Aber das betrifft einen Punkt, den ich nicht behandeln will. Hat er sich nun wirklich mit Gott eins geglaubt? Du bist ich und ich bin du. Oder wie ist das gemeint? Das wird von verschiedenen Fachleuten verschieden aufgefasst. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm gemeint, wie manche es darstellen. Doch das ist ein philosophisches Problem, das es ja auch in abendländischer Mystik, in christlicher Mystik gibt. Lassen wir das dahingestellt. Er wurde jedenfalls von den offiziellen Theologen, von den Mutaziliten, die ziemlich rationalistisch eingestellt waren, einfach als Schwindler hingestellt. Das hat nichts genützt. Dann wurde er ausgeschlossen aus der Gemeinde. Und zwar auch gleich von den verschiedenen Sekten und Richtungen. Das hat auch nichts genützt, ja. Und dann gibt es noch ein Mittel, das nützt sicher. Man hat ihn ins Gefängnis gesteckt. Und zwar hat man irgendeine Äußerung verdreht, als habe er damit die Abbasiden beschimpfen wollen. Das ist aber sehr einfach. Er hat 8 Jahre im Gefängnis zugebracht damals. Und als er sich auch da nicht bekehrte, wie man wollte, wurde er gegeißelt, verstümmelt, an den Galgen gehängt und schließlich enthauptet und verbrannt. Und das war die Einleitung einer Verfolgung der Sufis, aber seine Schule hat sich trotzdem gehalten. Sehen Sie, der Mann hat für seine Überzeugung sehr viel auf sich gebracht. Und er ist nicht die einzige Gestalt dieser Art. Es gibt große Mystiker im Islam, auch in neuerer Zeit. Um nicht zu sagen neuerster, denn über das, was man da von einigen Leuten berichtet, da wollen wir mal zuerst abwarten, wie sie stärken und wie sich die Dinge bewähren. Es gibt Leute, die sich eben in der Liebe ganz Gott schenken. Nicht nur in einem sturen Gehorsam, sondern die in der Liebe über all das hinauskommen, möchte ich einmal sagen, was so der gewöhnliche Islam als notwendig erachtet. Wir haben ja ein ziemlich umfangreiches Schrifttum von diesem Halatsch, das von Louis Massignon in den letzten Jahren alles veröffentlicht worden ist, in französischer Übersetzung. Ja, sehen Sie, wenn er da so zu Gott schreit, ich rufe zu dir, Leid für die Seelen. Ja, meine Damen und Herren, das ist eine fremde Sprache im ganzen Islam. Etwas tun für andere Seelen. Ja, man hilft einem Armen, das hat Mohammed befohlen, fiel Allah meinetwegen. Und einen Muslim darf man nicht umbringen und so fort, nicht? Einen Ungläubigen darf man ja schon umbringen. Aber für den, für seine Seele etwas tun, aus Liebe, das ist eine fremde Sprache. Und gar, gib mir Leid für die Seelen der anderen. sehen Sie, das ist etwas Unerhörtes in unserer Welt. Und doch zutiefst religiös. Wie kommt er denn dazu? Wie kann er zu so einer Einstellung kommen? Er ist dieser Drang, zu Gott hinzugelangen, und das ist ein unendlich qualvoller Weg. Und doch weiß er, es gibt eine innerste Verbindung. Augustin sagt, nicht draußen findest du Gott. Geh in dich, in deinem Innersten nur kannst du ihn finden. Woher diese Gedanken kommen, das ist eine ziemlich klare Frage, die uns aber hier nicht stören braucht. Er spürt, nicht wahr, da ist eine Ichheit, das ist Allah, Person im höchsten Grade, in der höchsten Intensität, aber ich bin auch etwas. Ja, und dazwischen, da steht eins, ein anderes. Zwischen mir und dir ist ein, das bin ich, in Anführungszeichen, das mich quält. Ach, nimm durch dein, das bin ich, mein, das bin ich fort, das zwischen mir und dir ist. Doch noch eine Bemerkung zur philosophischen Frage. Heißt das, er soll dieses, was dazwischen ist, wegnehmen? Gott soll das wegnehmen, dass die beiden Gegenpole vollkommen eins werden, ineinander übergehen. So haben es manche Abendländer verstanden. Das ist falsch. Halatsch bleibt Moslem. Gott ist immer der ganze Akte. Aber es gibt ein Zusammenkommen mit ihm. Wo, und zwar in diesem Ich, das nicht mehr ich allein bin, sondern nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir, sagt Paulus. Und da erst treffen wir auf echt. Als wir am Sonntag gedicht. Welche gehen, dass wir Morgen- und Abendgebet verrichten und so weiter und so weiter. Das müssen, das sind doch alles Auswirkungen einer echten Religiosität. Aber dass wir auf Gott selbst stoßen, in der Anbetung, in einer tiefen Reue, ja letztlich halt immer in einer echtesten Liebe, die sich ganz hingibt. Herr, hier ist gut sein, da bleiben wir, da sind wir eins. Da erst ist echte Religion vorhanden. Und Sie wissen, wie schwer das ist, sich aus der Welt und aus dem Das bin ich zu lösen. Wie schwer man herauskommt aus diesem Das bin ich. Und wie schwer man auf den anderen Pol trifft, das andere Das bin ich, Gott. Darum hat er unendlich gerungen. Und hier treffen wir eine tiefe Einsicht dieses Mannes über den Sinn, nicht nur der Liebe, sondern des Leids. Christlich sagt man halt nicht, weil Christus ist ein Kreuzweg gegangen und muss dann auch dein Kreuz tragen. Alles recht. Nicht? Denken wir aber da ein bisschen tiefer nach. Der Sinn des Leids. Warum kann denn Gott das gar nicht anders machen? Im Islam ist das leicht zu lösen. Das ist Willkürherrschaft, Gott macht das, wie er will. Und das ist Sünde zu fragen, warum er es so macht. Aber christlich ist das viel schwerer.
wenn Gott mich liebt, wenn ich sein Kind bin, warum dann doch das Leid? Wenn ich religiös bin, eine echte Gottesliebe habe und nach Gottes Willen lebe, warum stoße ich dann gerade? Was kriege ich an allen Ecken und Enden an? Ich werde überall so angeschaut. Das hat diesen Mann auch gequält. Ist es denn nicht so? Wenn der ganz andere, wenn Gott zu uns heruntersteigt. Ja, meine Damen und Herren, ich meine, man erklärt sich ja gewöhnlich den Donner so, nicht wahr? Wenn der Blitz durchfährt, trennen sich die Wolken. Und wenn sie zusammenschlagen, gibt es diesen furchtbaren Knall. Die Naturwissenschaftler sagen uns ja, das sei falsch, diese Erklärung. Aber irgendetwas Richtiges ist schon dran. Ja, nun, wenn Gott und Mensch, wenn Gott und Welt zusammenstoßen, das braucht ja nicht in einem gewaltsamen Ereignis sein, das ist immer so, da stoßen so verschiedene Prinzipien aufeinander. Da muss nicht nur der Mensch leiden, da kann man sogar sagen, da muss das Göttliche leiden. Das geht gar nicht anders. Das ist eine vollkommen müßige Frage, ob Christus denn hat leiden müssen, um die Welt zu erlösen. Das geht gar nicht anders. Aber nun wiederum, ein leidender Gott und gar das Leiden vom Menschen verursacht, das wird kein orthodoxer Muslim verstehen. Denn da ist ein Allah, der absolut drüber stehende, den die Welt gar nie berühren kann. Es geht so weit, dass man glatt sagt, die Sünde, ein Mord, kein Allah. Das langt nie hinauf bis zu Allah. Berührt ihn gar nicht. Da ist die tiefe Religion dort, wo man dieses Leiden müssen, wo die ganze Welt seufzt, nicht wahr, weil sie von Gott fremd ist und weil Gott doch mit ihr zusammenkommt. Das wird eine tiefe Religiosität sein. Das ist ganz klar, dass wir versuchen, ohne Leid zu leben. Und doch wissen wir im tiefsten Herzen, nicht nur durch das Beispiel und die Lehre Jesu, das kann gar nicht anders sein. In dem Maß, als ich religiös tiefer werde, in dem Maß wird mein Leiden zunehmen. Ich will nicht sagen, in dem Maß wird Gott in mir mehr leiden. Es ist richtig, aber es klingt heretisch. Du könntest missverstanden werden. Oder denken Sie einmal, ach, ich habe das, das ist die Fortführung eines Gedankens, den ich auch erwähnt habe. Immer so landläufig meint man, wenn nur alle Menschen jetzt einmal katholisch wären, dann wäre die Erde ein Paradies. Dann hätten wir den Frieden auf der ganzen Erde. Das ist ein großer, großer Irrtum. Das ist gar nicht unmöglich. Je lebendiger eine Religion ist, desto mehr Unruhe wird sie stiften. Geht gar nicht anders. Ich bin nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das hat nicht Mohammed und nicht Allah, das hat Jesus. Aber bis man zu so einer Erkenntnis kommt und bis man diese Erkenntnis sich selbst da hineingedrückt hat, dass es stecken bleibt. Sie wissen alle, wie schwer das ist. Ja, und sehen Sie, der Herr Lansch hat das fertiggebracht. Der kann beten um Leid für die anderen, dass sie auch erlöst, gerettet werden. Freilich, er selber kommt nicht zu kurz dabei. Im Gefängnis, kurz vor dem Tode, schreibt er: Tötet mich also, Freunde. In meinem Erschlagenwerden liegt mein Leben. Mein Tod heißt Überdauern. Und mein Leben, es heißt Sterben. Es wäre ein leichtes, Sätze von großen Christen daneben zu stellen, die dasselbe sagen. Ich fühle, die Vernichtung meines Wesens ist das edelste Geschenk, das man mir machen kann. Ein Ignatius von Antiochien fleht die Christen von Rom an, tut ja nichts, um meinen Tod zu verhindern, bringt mich nicht um meine Vollendung. Mein Überleben, so wie ich bin, das wäre die schlimmste Qual. Mein Leben zwischen diesen Trümmern, die zusammenstürzen, hat meine Seele angeekelt. Tötet mich doch, verbrennt mich in diesen vergänglichen Knochen. Wenn zwischen den verlassenen Gräbern ihr dann vorbeigeht an dem, was von mir übrig blieb, zwischen den überlebenden Seelen werdet ihr das Geheimnis meines Freundes Gottes finden. In Gott wird er überleben und danach sehnt er sich. Was ist das alles dagegen? Gefängnis und was auf ihn gewartet hat, Geißelung, Verstümmelung, Hinrichtung. Kurz vor seiner Hinrichtung hat er ein Gebet niedergeschrieben. O Gott, du bist es, der sich von jeder Richtung manifestiert, offenbart, und doch nach keiner Richtung hin gelegen ist, nicht träumlich, nicht fassbar ist. Nicht monistisch, ich bin in dir. Aufgehen einfach in Gott. Er ist immer der ganz andere, der viel größere. Bei der Wahrheit deiner Versicherung über meine Wahrheit und bei der Wahrheit meiner Versicherung über deine Wahrheit bitte ich dich, oh Herr, schenke mir die Dankbarkeit für diese Wohltat. Er weiß, was auf ihn wartet. Es ist kurz vor der Hinrichtung geschehen. Schenke mir die Dankbarkeit für diese Wohltat, die du mir erwiesen hast. Ja. Es kommt noch Ärger. Für diese Wohltat, dass du sogar vor den Blicken der anderen verbargst, was du mir enthülltest, nämlich den Aufgang des Lichtes deines erhabenen Antlitzes. Das ist nicht Stolz, sondern auf das Letzte, selbst auf ein Mitleid will er verzichten. Nur mit Gott geeinigt sein. Dass du den anderen verwehrtest, was du mir erlaubtest, nämlich in die Verborgenheit deines Innersten zu schauen. Hier sind deine Diener, die sich versammelt haben, um mich zu töten. Allahs Diener sind das, nicht Feinde. Aus Eifer für deine Religion und im Streben nach dir tun sie das. Verzeihe ihnen. Sei ihnen gnädig, denn wenn du ihnen den verhüllenden Schleier weggezogen hättest wie mir, würden sie das nicht mit mir tun, und wenn mir dasselbe verdeckt hättest wie ihnen, wäre ich nicht in dieser Prüfung. Sie erweisen ihm also die größte Wohltat. Und auch sie erfüllen, sagt er, einen Auftrag Allahs, sind Allahs Diener. Er bleibt Muslim. Allah tut mit dem Menschen, was er will. Und doch, diesem Erleiden, kommt er in größte Gottes Nähe. Dir gebührt Preis für das, was du tust, und dir gebührt Preis für das, was du willst. könne das Gebet auch für ein christliches ausgeben. Nur möchte ich es nicht als christliches Gebet drucken, um niemanden zur Heuchelei zu verleiten. Also allein der habe, er spreche aus ehrlichem Herzen so etwas. Bis man so etwas vor Gott sprechen kann. Das kostet sehr, sehr viel. Sehen Sie, wir haben hier ein Zeugnis dieser innersten Frömmigkeit, die in der Liebe zu Gott sich ganz hergibt, sich ganz auslebt, die diese Liebe zu Gott so stark empfindet, nicht, dass sie den Tod sucht, aber auch als Fügung Gottes hinnimmt, ja sogar als besonderes Gnadengeschenk, weil dadurch die Einigung mit Gott zustande kommt. Wir können wohl nur strebend versuchen, Gott so gut zu verstehen, wir selbst Gott so gut zu verstehen, dass wir dieselbe Geisteshaltung gewinnen, dass wir ihm auch so gegenüberstehen, dass wir auch so lebendig zu ihm stehen. Das braucht ja nicht gleich in Geißelung und Enthauptung zu sein, nicht wahr? Also wenn man jetzt einen Kopf absteckt, das ist schnell gemacht, aber 3 Tage Zahnweh aushalten und nicht zu hadern, ist, glaube ich, schwieriger. Dass man aber einsieht, dass das Leid einfach zur Berührung mit dem Göttlichen gehört, man kann nur in Ehrfurcht vor so einer Größe stehen. Und Gott bitten, dass er uns dieselbe Einsicht und dieselbe Kraft gibt.
Otto Stegmüller wurde am 2. April 1906 in Wintersdorf, einem Ortsteil der Stadt Rastatt, geboren. Am Rastatter Konvikt legte Stegmüller 1925 sein Abitur ab und studierte anschließend Theologie in Freiburg und Münster-Westfalen. 1930 wurde er zum Priester geweiht, wurde Vikar in Triberg und Präfekt am Gymnasialkonvikt in Freiburg. Zwischen 1934 und 1938 studierte Stegmüller in Berlin klassische Philologie und promovierte mit der Arbeit Berliner Septuaginta-Fragmente zum Dr. Phil. Ab 1936 war Stegmüller wieder als Präfekt am Gymnasialkonvikt in Freiburg und widmete sich neuen Studien zum Hellenismus und zur Patrologie, die er 1941 mit seiner Schrift Fragmente frühchristlicher Poesie zum Epiphanie-Festkreis mit der Promotion zum Dr. Theol abschloss. Von 1942 bis 1947 übte Stegmüller das Amt des Rektors am Gymnasialkonvikt in Rastatt aus, wo er selbst Alumnus gewesen ist. Während seiner Beurlaubung von 1947 bis 1949 habilitierte sich Stegmüller in Freiburg. Nach wenigen Jahren als Dozent an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und als Subregens von St. Peter im Schwarzwald wurde Stegmüller 1954 zum ordentlichen Professor für Apologetik, heute Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft, ernannt. 1962 wurde er der erste Inhaber des neu errichteten, in Deutschland einzigartigen Lehrstuhls für Religionsgeschichte, den er bis zu seinem Tod am 9. Februar 1970 innehatte. Zu den Forschungsthemen und wichtigsten Publikationen Stegmüllers gehören Arbeiten zur Papyruskunde und Überlieferungsgeschichte der Bibel, christliche Religionsgeschichte und Religionsgeschichte nichtchristlicher Völker.